Ich freue mich, dass Sie heute Morgen zum Tag 2 des Endlagersymposiums gekommen sind. Mein Name ist Peter Hocke. Ich komme vom Forschungszentrum Karlsruhe, dort Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, und hatte bei der Veranstaltung die Aufgabe, mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Programmkomitee ein Programm zu entwickeln, was dem Thema der Veranstaltung gesellschaftliche Erwartungen und Anforderungen an die Langzeitsicherheit bei der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle gerecht wird. Und wir haben eine komplizierte Übung hinter uns und freuen uns, dass dieses Programm aufgestellt werden konnte, dass wir die Referenten gefunden haben, im Regelfall, die wir uns gewünscht haben, und möchte Sie heute durch den Tag führen, leider mit einem relativ rigiden Arrangement. Ich muss Sie zur Disziplin bei der Zeit mahnen, und wir fangen 10 Minuten zu spät an, aber wir haben eine gute Chance, es zu schaffen. Gestern Abend hat ja die Diskussion des Problemfeldes, in dem all die Entscheidungen, die zu treffen sind, liegen, die Diskussion hat es sehr gut gezeigt, und auch das Beziehungsgefüge der Erwartungen von verschiedenen Akteuren, wie das Problem der Endlagerung hochradioaktiver Wärme entwickelnder Abfälle gelöst, in Anführungsstrichen, sofern das geht, gelöst wird. Die Erwartungen wurden formuliert und die wurden auch mit einer großen Deutlichkeit und Klarheit von den verschiedenen Fraktionen und Gruppen, die hier im Saal sind, formuliert. Und was machen wir heute mit Ihnen? Und ich glaube, es wird ein bisschen verrückt. Es wird deswegen verrückt, weil wir eigentlich den Zusammenhang, der gestern sehr stark betont wurde, der Zusammenhang, wie verhält sich's mit der Nuklearenergie, produzieren wir weiter, produzieren wir nicht, bleiben wir beim Ausstieg, der beschlossen ist, oder ändern wir diese Position, der wurde deutlich gemacht, und es wurde deutlich gemacht, dass das was bedeutet, auch für die Entsorgungsfrage. Und jetzt, ein Zusammenhang wurde betont, und jetzt sagen wir zu Ihnen, wir müssen die Sachen auseinandernehmen in zwei verschiedene Richtungen. Die eine Richtung, die heute den Tag prägen wird, ist Wege zu einem Endlager. Wie kommt man vom Verfahren zu einer Entsorgungsoption, die wir akzeptieren, die wir für sicher finden, die wir mittragen oder unterstützen wollen? Und dann müssen wir abschichten in sehr verschiedene thematische Foki. Der erste wird sein der internationale Zusammenhang, mit dem beginnen wir heute. Und dann kommen aber eine ganze Reihe von Vorträgen zu Detailproblemen, die uns in diesem Kontext, finden wir, alle beschäftigen sollten, für die wir gute Antworten finden sollten. Das wäre die Übung für heute. Also wir müssen nicht nur zwei Fragen im Kontext sehen, sondern wir müssen auseinandernehmen, wir müssen trennen, wir müssen unterscheiden. Und das ist, glaube ich, wird von uns allen eine gewisse Disziplin und eine Fähigkeit zum Zuhören und zum Argumentieren und zum Überlegen fordern. Es wird heute Nachmittag Arbeitsgruppen geben, in der wir auch in kleineren Runden, was immer das bei unserer Teilnehmerzahl heißt, verschiedene Fragen nochmal besprechen werden. Also, und am Ende der Veranstaltung, das ist vielleicht noch der Gipfel der Kompliziertheit, würden wir gerne versuchen, wieder zusammenzufügen. Was ist der Ertrag von der Veranstaltung? Was müssen die nächsten Schritte sein? Wie geht es weiter? Wie können wir auch mit den Problemen, die wir aufwerfen, produktiv umgehen, im Hinblick, produktiv heißt, auf die Verantwortung, die wir übernehmen sollten für die vorhandenen Abfälle. Okay, das war meine Morgenrede. Ich hoffe, Sie haben Geduld mit den Referenten, und ich freue mich, Herrn Riotte begrüßen zu können. Herr Riotte ist seit vielen Jahren in diesem Feld tätig, kommt von der NEA, einer OECD-Organisation, die sich um Fragen der nuklearen Energie Anwendung kümmert, und Herr Riotte betreut dort seit mehreren Jahren auch die Fragen der nuklearen Entsorgung und wird einen Aufriss geben, und es wird ein Aufriss sein, vermute ich, über den Diskussionsstand. Herr Riotte, Sie haben 15 Minuten. Ich freue mich.
Ja, ganz herzlichen Dank, Hocke, für die Einführung, meine Vorstellung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Und auch mein Dank an die Organisatoren, an das Bundesumweltministerium, die Organisation der Veranstaltung, für die Möglichkeit, hier zu Ihnen über einen internationalen Blickwinkel zu sprechen. Und internationaler Blickwinkel, internationale Diskussion heißt in meinem Beispiel Diskussion innerhalb der OECD näher. Und deswegen möchte ich vielleicht ganz kurz die Kernenergieagentur der OECD vorstellen. Wir sind eine technische Organisation mit 28 Mitgliedsländern. Das sind zwei weniger als die OECD, nämlich Neuseeland und Polen sind OECD-Mitglieder, aber nicht NEA-Mitglieder. Und im Prinzip keine Kernenergie-Förderorganisation, aber natürlich, wir sind da, um die Mitgliedsländer, die also Kernenergie nutzen, dabei zu beraten. Ich glaube, das Entscheidende hier ist, im Unterschied zu einigen anderen internationalen Organisationen, dass es bei uns weniger das Sekretariat selber ist, was die Berichte erarbeitet, sondern das geschieht alles in Arbeitsgruppen von Experten aus den Mitgliedsländern. Und im Prinzip daher, was ich Ihnen berichte, basiert auf den Erfahrungen aus diesen Arbeitsgruppen. Ich bin vor 10 Jahren zur OECD-Kernenergieagentur gewechselt. Und das war ja die Zeit, wo 2 Berichte herausgegeben wurden, neu. Geologische Endlagerung von radioaktivem Abfall, ein Überblick, ein Review der Entwicklung der letzten Dekade, also dann der Dekade, die vor 10 Jahren aufhörte, und eine kleine Broschüre, in Parallel, wo stehen wir mit der geologischen Endlagerung? Und diese Studie, die übrigens, das denke ich, ist auch erwähnenswert, das Wort Stakeholder nicht enthält, auch das Wort Safety Case nicht, zu dem Zeitpunkt nicht. Die Studie stellt im Wesentlichen fest, dass die technische Planungssicherheit zur Verwirklichung von Endlagerung gegeben ist, aber die politisch-soziale Planungssicherheit noch nicht erreicht ist. Und der Hintergrund damals war natürlich, wie Sie wahrscheinlich wissen, die Rückschläge in den Programmen in Kanada, in der Schweiz, in Wellenberg oder eben in den Vereinigten Königreich, in England mit dem Sellafield und der Tagelabor. Ich denke, beispielhaft ist eben die Entscheidung damals dann in Kanada von dem Seaborg-Panel, das ganz klar konstatiert hatte, dass das Problem nicht im technischen Bereich liegt, sondern in der großen sozialen und politischen Akzeptanz. Was hat sich da geändert seitdem? Ich denke, wir können auf der einen Seite konstatieren, dass es eine deutliche weitere Entwicklung des internationalen Rechtsrahmens gegeben hat, und zwar in 2 Wege. Einmal spezielle Standards und Sicherheitsrahmengebung für die Entsorgung selber, aber vor allen Dingen auch eine Weiterentwicklung derjenigen Konventionen und Abkommen, die den größeren Rahmen regeln, die also Bürgerbeteiligung regeln, die zum Umweltschutz da sind. Ich möchte hier nur eben auf die Weiterentwicklung der ESPO-Konvention im Kiew-Protokoll hinweisen und natürlich einen sehr großen Einfluss die Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinie der EU. Auf der Seite der speziellen Rechtsnormen für die Entsorgung ist natürlich auf der einen Seite ein starker Einfluss in der sogenannten Joint Convention, des gemeinsamen Abkommens über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle da. Aber auch, denke ich, die Grundnormen der IAEA, die Fundamental Safety Principles, haben einen großen Einfluss da. Und es gibt natürlich inzwischen spezielle Sicherheitskriterien für geologische Endlagerung, die sogenannten Safety Requirements seit jetzt 2 Jahren. Und auch die Weiterentwicklung des Strahlenschutzes ist hier zu nennen, weil auch in diesem Gebiet die Fragen der Bürgerbeteiligung, der Stakeholderbeteiligung, die Beteiligung der Betroffenen der rechtlichen und Sicherheitsentscheidungen gestärkt worden ist und der Begriff der Optimierung gestärkt worden ist. Ja, was hat sich noch geändert? Ich denke, die Vorstellungen über einen optimalen Entscheidungsprozess haben sich in dieser Zeit stark geändert. Das Stichwort heute ist schrittweises Vorgehen, schrittweise Entscheidungsprozesse. Und im Prinzip, glaube ich, drückt sich darin aus ein gewisser Paradigmenwechsel. Vor nicht allzu langer Zeit war doch der Gesamtblickwinkel auf die Endlagerung so ein bisschen wie Aufräumen, Clean-up. Ein lineares Konzept, gut, vielleicht was mehr als eine Generation, aber irgendwas, was man anfängt und überschaubaren Zeitraum auch beendet und von vornherein weiß, wie es aussieht. Und ich glaube, die Einstellung zumindest im internationalen Bereich hat sich etwas geändert. Es wird mehr und mehr als ein langfristiges, lebendiges Konzept angesehen mit inkrementellen Prozessschritten. Und was ich ganz klar in den meisten Fällen, vor allem natürlich in Ländern, die weiterhin Kernenergie haben und haben werden, über mehrere Generationen hinzieht. Die Standardhorizont ist 100 Jahre mindestens. Das war der Fokus auf den Entscheidungsprozess aus den Erkenntnissen, aus dem Problem der Programme, der dazu führte, dass man in den Entscheidungsprozess selber auch reinguckte, nicht nur in die technische Seite. Und die Ansicht ist, dass ein solcher schrittweiser Entscheidungsprozess, ein schrittweises adaptives Vorgehen eben Raum gibt, dass in dem Zeitlauf dieses Vorgehens ein gemeinsames Lernen stattfinden kann, stattfinden soll, von Politik, von allen Beteiligten, von Wissenschaft, Forschung, Technik und natürlich auch den lokalen Bürgern in der Standortgemeinschaft, Standortregion. Und dass ein solcher Prozess, ein langsamer, kontinuierlicher Prozess, da auch vertrauensbildend wirkt hinsichtlich der Tatsache, dass der organisatorische Rahmen und auch der rechtliche Rahmen, in dem er stattfindet, also von allen auch verstanden und akzeptiert wird und eingesehen wird und akzeptiert wird als der richtige Prozess. Wir haben in der Nähe ein, wir nennen es Forum on Stakeholder Confidence, lässt sich vielleicht übersetzen mit einem Forum zur Vertrauensbildung zwischen Beteiligten. Der Name ist, glaube ich, auch im Englischen bewusst etwas unklar. Diese Erfahrung der Länder mit einem solchen schrittweisen Vorgehen untersucht, mit Workshops in verschiedenen Ländern, die also auch die Bürgerbeteiligung mit einem breites Spektrum von Beteiligten jeweils hatten. Manche von Ihnen werden sich vielleicht erinnern, wir hatten einen Workshop in Hitzacker, ich glaube 2004, auch diese Jahreszeit herum. Und aus dieser Arbeit heraus kann man ein paar Lehren ziehen. Das eine, und das ist ganz wichtig, solche Prozesse können nur gelingen, wenn alle Akteure transparent handeln und im Prinzip ergebnisoffen sind. Es muss Flexibilität da sein. Und der politische und rechtliche Rahmen muss auch diese Flexibilität gewähren, muss die Möglichkeit geben, wirklich auch flexibel zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Es ist klar, es muss ein pluralistischer Prozess sein, eine Beteiligung aller Stakeholder. Und in dem Sinne ist also auch Stakeholder nicht nur die Bevölkerung vor Ort, sind nicht nur Individuen, Institutionen, nicht Regierungsorganisationen, ist auch die Aufsichtsbehörde ein Stakeholder in diesem Sinne und die Genehmigungsbehörde und natürlich auch der Antragsteller. Es muss ein Grundkonsens da sein hinsichtlich der Entscheidungsschritte, der Entscheidungen, die getroffen werden müssen, und es muss eine Einigung da sein über gewisse Spielregeln. Die Stakeholder müssen von Anfang an dabei sein und es muss zumindest für die Stakeholder, die nicht institutionell organisiert sind und also von daher im Prozess benachteiligt sind vom Anfang an, ausreichend Zeit, aber auch Möglichkeiten geschaffen werden, dass sie einen Wissensaufbau betreiben können, dass sie die Netzwerke bilden können. Und das heißt natürlich auch finanzielle Ressourcen dann. Es muss eine Einstellung da sein von Fairness und gegenseitigem Respekt. Und es muss klar sein, dass Vereinbarungen, die einmal getroffen worden sind in diesem Prozess, wo alle zugestimmt haben, dann auch eingehalten werden müssen. In der Diskussion um das schrittweise Vorgehen hat die Rückholbarkeit oder Umkehrbarkeit, im Englischen als Reversibility und Retrievability, deswegen die Abkürzung R&R benutzt, glaube ich, einen relativ hohen Stellenwert bekommen in letzter Zeit. Es ist klar, es ist in dem schrittweisen Entscheidungsprozess die Notwendigkeit für die Flexibilität und es wird von vielen eben auch gesehen, dass man eine Akzeptanz im größeren gesellschaftlichen Rahmen da gewinnen kann. Eine Akzeptanz nicht unbedingt des am Anfang präsentierten Projektes, aber des am Ende erreichten Projektes. Denn es ist sicherlich genauso wichtig wie die Übereinstimmung am Anfang eines Projektes, dass das Projekt, wenn es denn arbeitet, wenn es denn läuft, auch langfristig von allen mitgetragen wird. Die Diskussion betrifft dabei natürlich strategische Fragen, aber besonders natürlich auch regulatorische und technische Aspekte. Es gibt in manchen Ländern schon heute die explizite Anforderung, Maßnahmen zur Umkehrbarkeit und Rückholbarkeit vorzusehen. Und wir hatten mal ein Projekt bei der NEA vor jetzt 7 Jahren, zu diesem Punkt, was noch relativ geradlinig einfach das Themenfeld etwas aufarbeitete. Inzwischen ist das Interesse so groß, dass wir ein neues Projekt aufgelegt haben, was in diesen Jahren jetzt, die ersten 2 Jahren, die vorhandenen Regeln aufarbeiten soll, versuchen soll, zu gucken, was ist in den verschiedenen Konzepten gemeinsam, welche Regeln bestehen und wie ist die Praxis. Und wir hoffen, das abschließen zu können mit einem internationalen Workshop, dann in 2 Jahren, 2,5 Jahren von hier und entsprechend einem Bericht. Es lässt sich schon heute absehen, dass das wahrscheinlich etwas getrennt behandelt wird, dass die Umkehrbarkeit eben ein Grundcharakteristikum des schrittweisen Entscheidungsprozesses ist und somit in solchen Prozessprogrammen gegeben sein wird. Bei der Rückholbarkeit besteht nach wie vor, zumindest innerhalb dann der NEA, die Einigkeit, dass es im Prinzip hier immer nur um die Möglichkeit einer Rückholung geht, nicht von vornherein der Wunsch zurückzuholen. Das ist eine klare Einstellung hier, dass wenn man von vornherein weiß, man will die radioaktiven Abfälle zurückholen, was natürlich für manche Länder im Bereich der Entlagerung von abgebrannten Brennelementen interessant ist, dann sollte man nicht den Schritt gehen und sie im Rahmen eines Endlagers zu beseitigen. Es ist auch klar, dass die Sicherheit eines Endlagers durch Maßnahmen zur Rückholbarkeit nicht beeinträchtigt werden darf. Und es ist auch Einigkeit darüber, dass es zumindest im Prinzip und aus technischer Sicht in allen zurzeit diskutierten Konzepten möglich sein wird. Formale Anforderungen gibt es zumindest für den Betriebszeitraum und teilweise auch darüber hinaus schon jetzt in Frankreich, Ungarn, in der Schweiz und auch in den USA, wie Sie wissen, und in Finnland sogar über die Betriebsphase hinaus und die Nachbetriebsphase einschließend. Die Dinge, die aufgearbeitet werden müssen noch hier, denke ich, sind Fragen zur Begrifflichkeit. Und es zeichnet sich ab, dass man eventuell eine Skala von verschiedenen Rückholbarmöglichkeiten definieren wird. Verschiedene Stufen, in der simpelsten Stufe einfach Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen und eben in der höchsten Stufe mit technischen Maßnahmen, die die Rückholbarkeit sehr vereinfachen würden. Wenn wir uns angucken, wo denn die nationalen Endlagerprogramme zurzeit stehen, dann kann man feststellen, es gibt eine Reihe von Ländern, wo wir vielleicht davon ausgehen können, dass doch bis zum Jahre 2030 ein Endlager in Betrieb sein wird. Die Vereinigten Staaten, wenn auch der Zeitraum, den Sie hier sehen, nicht von allen mehr getragen wird, einschließlich in den USA, aber als Planungszeitraum 2017, zurzeit wird 2020 auch genannt. Finnland und Schweden planen für das Jahr 2020, vielleicht mit größerer Zuverlässigkeit als in den USA. In Frankreich gibt es gesetzliche Vorgaben, 2025 ist der Zeitrahmen, Belgien 2030. Und dann gibt es eine Menge anderer Länder, wo wir erwarten, dass es ein Endlager in den dann folgenden 20 Jahren geben wird. Russland, aber sicherlich nicht vor dem Jahr 2025. Sie kennen die deutsche politische Planung 2035, die sich deckt mit dem japanischen Zeitrahmen. Dann die Schweiz und Vereinigtes Königreich habe ich für 2040 hier eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das die vorigen Redner bestätigen werden. Ich glaube, wir können feststellen, dass in der Standortauswahl es keine einheitliche Vorgehensweise gibt und keine Best Practice. Es gibt als Ergebnis des Stakeholder Forums eine Vorstellungsweise eben über diesen schrittweisen Vorgehens. Aber da es bis jetzt keinen Rückfluss aus der Praxis gibt, da kein Endlager da ist, ist es immer klar, unklar, welche Sachen wirklich zukunftsrechtlich sind. Die Auswahlpraxis entspricht eben den rechtlichen, soziopolitischen und kulturellen Gegebenheiten. Finnland gibt es die Entscheidung im Prinzip vor der Untertägigerkundung. In Japan eine Frage, wie weit es in die japanische Kultur passt. Eine landesweite freiwillige Kandidatur von Standortgemeinden. Korea ähnliches, aber in einem viel größeren Maßnahmen von Regionen mit ein paar hunderttausend Einwohnern. In Schweden erwarten wir eine Entscheidung zwischen 2 Standorten in Kürze. Und in den USA war es die Entscheidung des Senates für Yakamount. Was in Deutschland, Frankreich, Schweiz und dem Vereinigten Königreich ist, werden wir jetzt hören. Die NEA hat vor kurzem jetzt auch ein Konsenspapier, ein ein Collective Opinion, ein Collective Statement herausgegeben, in dem diese ganze Situation nochmal beleuchtet worden ist, kurz zusammengefasst ist, festgestellt wird, dass es technisch machbar ist, geologische Entsorgung, und in verschiedenen geologischen Formationen gemacht werden kann, auf den Vorteil des schrittweisen Prozesses hingewiesen, aber auch damit aufgefordert, dass die gegenwärtige Wissensbasis ausreichend ist, um Entscheidungen zu treffen, die jetzt getroffen werden müssen. Wir müssen nicht alle Entscheidungen für alle zukünftigen Generationen jetzt treffen. Ich denke, wir können feststellen, dass eine andauernde, unbegrenzte Oberflächenentlagerung wirklich keine Alternative ist. Das wäre ein Beispiel im Hafen von Marseille. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Wir können jetzt an dieser Stelle in den ersten Themenblock internationale Erfahrungen, und Herr Viotta hat den eröffnet, kurz Verständnisfragen zulassen, wenn es die gibt, aber wenige, kurz, eins, zwei und Schluss.
Ja. Guten Tag, mein Name ist Hermann Domfeld, ich komme aus den Niederlanden. Und in den Niederlanden ist Rückholbarkeit der radioactive Abfällen für unbeschränkte Zeit vorgesehen. Warum haben Sie das nicht auch verarbeitet in Ihr Vortrag?
Ich denke, wir reden hier über die Rückholbarkeit eben in Endlagern selber. Und nach meinem Wissen steht ein Endlager für die Niederlande in vielleicht 100 Jahren von jetzt an. So, dass ich denke, dass ein sehr ferner Horizont ist. Und von daher ist es sicherlich eine entscheidende zusätzliche Information. Danke für den Einwand, aber ich habe es nicht in den Kern meines Vortrages aufgenommen.
Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Felix Rube. Ich habe eine technische Frage. Stehen uns hinterher diese Folien und Vorträge im Internet in Bild zur Verfügung, dass wir die eventuell abrufen können? Da brauchen wir jetzt keine Notizen zu machen.
Bisher noch nicht, aber wir können die sicher zur Verfügung stellen.
Ja.
Wir werden das ja im Laufe der nächsten Woche tun.
Ja. Okay. Dankeschön.
Jetzt kommt wirklich die harte Runde. Sie müssen jetzt drei Vorträge hintereinander hören. Wir werden in allen anderen Sessions des Tages von diesem Prinzip abweichen. Wir denken, Sie sind jetzt alle munter und fit. Jetzt halten Sie das auch durch. Wir waren nicht in der Lage, das Programm mehr zu entspannen, mehr Pausen zu lassen. Aber ich freue mich, Herrn Wanner zu begrüßen. Hans Wanner kommt aus der Schweiz, ist Geoökologe, hat eine wissenschaftliche Karriere begonnen, Geochemiker, ist das richtig, auch an der Universität, war dann einige Jahre in der Wirtschaft bei einer Firma für Umwelttechnik in Zürich, bevor er 1995 in die Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen, vielen ist das unter dem Kürzel HSK bekannt, in der Schweiz zu wechseln, gehört dort heute, ist Mitglied der Geschäftsführung und leitet die Abteilung Sicherheit von Transporten und Entsorgung und wird auf die aktuelle Situation in der Schweiz, wie es zu ihr kam und wozu es führt, auch in einem 15-Minuten-Referat berichten.
Ja, vielen Dank, Herr Hocke, für die Einführung. Jetzt warte ich noch auf die richtigen Folien. Ja, danke schön. Sehr verehrte Damen und Herren, das Beispiel Schweiz. Ich habe diesen Titel nicht selber ausgewählt. Das Programmkomitee hat ihn so gewünscht. Und zwar vom Entsorgungsnachweis zum Sachplanverfahren soll er heißen. Das Sachplanverfahren, einfach kurz vorweg, ist, so nennt man in der Schweiz, das Standortauswahlverfahren, das vor Kürze begonnen hat. Zuerst möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Situation in der Schweiz geben. Es herrscht in der Schweiz das Verursacherprinzip, wie in allen Ländern übrigens, aber es gibt einen wichtigen Unterschied zu Deutschland. Die Abfallverursacher sind nicht nur dazu verpflichtet, die Entsorgung zu finanzieren, sondern sie sind auch dazu verpflichtet, die Entsorgung zu planen und durchzuführen. Das ist ein Unterschied zu Deutschland. Der Bund ist verantwortlich für die sogenannten MIF-Abfälle, das sind die Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung, die ja auch in den nicht-nuklearen Ländern anfallen. Und Die Abfallverursacher haben 1972 die NAGRA gegründet, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung von radioaktiver Abfälle, und zwar sind die KKW-Betreiber und eben der Bund. Die NAGRA hat den Auftrag, die Entsorgung zu planen und durchzuführen. Das Konzept der NAGRA sieht ein Zweilagerkonzept vor, und zwar einerseits ein sogenanntes SMA-Lager, das heißt Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle, und andererseits ein HAA-Lager, ein Lager für hochaktive Abfälle. Und verzeihen Sie mir, wenn ich nicht jedes Mal hochradioaktive Abfälle sage, das ist natürlich damit gemeint. Vorgängig zur Realisierung, zur Standortfindung, zur Realisierung geologischer Tiefenlager müssen die Abfallproduzenten zeigen, dass die radioaktiven Abfälle, die sie produzieren, so entsorgt werden können, dass der sichere Schutz von Mensch und Umwelt dauerhaft gewährleistet ist. Und diesen Nachweis nennt man bei uns Entsorgungsnachweis. Was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass wir seit 2005 ein neues Kernenergiegesetz haben, das das alte Atomgesetz von 1959 ablöst. Und ich will kurz auf dieses Kernenergiegesetz eingehen, denn es hat ein paar neue Definitionen. Und zwar sprechen wir nicht mehr von Endlager, sondern jetzt von geologischem Tiefenlager. Ein geologisches Tiefenlager umfasst das Hauptlager, Pilotlager, Testbereiche, und wenn Sie diese Lagerteile hören, dann ist vor allem das Pilotlager von Bedeutung oder von Interesse. Es ist ein eigentliches Nachweislager. Und zwar werden im Pilotlager wird eine kleine, aber repräsentative Menge Abfälle eingelagert. Und das Verhalten dieser Abfälle, aber auch das Verhalten der Verfüllung und des Wirtgesteins werden überwacht. Und zwar von Anfang der Einlagerung weg. Und bei Ende der Einlagerung der radioaktiven Abfälle ins Tiefenlager beginnt eine sogenannte Beobachtungsphase. Und während dieser Beobachtungsphase sollen die Abfälle ohne großen Aufwand rückgeholt werden können. Und ohne großen Aufwand heißt bei uns, dass die Zugänge zum Hauptlager offen bleiben, dass aber die Lagerstollen aus Sicherheitsgründen verfüllt werden. Und während dieser ganzen Beobachtungsphase wird also das Pilotlager überwacht. Und zwar werden Daten und Erkenntnisse gesammelt im Hinblick auf den Verschluss. Die Daten und Erkenntnisse sollen die Gewissheit liefern, dass das geologische Tiefenlager, das Hauptlager, sich so verhält wie geplant, damit man, und wenn man diese Gewissheit hat, dann wird der Beschluss zum Verschluss gefällt. Wird das Hauptlager verschlossen und das Pilotlager hat dann auch seinen Dienst erfüllt und wird ebenfalls verschlossen. Das Kernenergiegesetz sieht auch einen Schutzbereich vor, der im Richtplan und im Nutzungsplan eingetragen werden muss. Und jetzt ganz unten, man kann das fast nicht lesen, in der Kernenergieverordnung, die zum Kernenergiegesetz gehört, ist auch festgelegt, dass das Standortauswahlverfahren über einen Sachplan geologische Tiefenlager zu erfolgen hat. Und ich werde darauf noch zurückkommen. Nun möchte ich Ihnen einen kurzen Rückblick geben, einen historischen Rückblick geben. Und zwar erstens das Schwach- und Mittelaktivlager. Für die schwach- und mittelaktiven Abfälle hat die NAGRA den Entsorgungsnachweis 1985 eingereicht im Rahmen des Projekts Gewähr. Der Entsorgungsnachweis wurde durch den Bundesrat 1988 anerkannt. Darauf folgte die Wahl des Standorts Wellenberg in Absprache mit den Behörden. Dort wurden Sondierbohrungen durchgeführt, aber darauf wurden die notwendigen kantonalen Konzessionen, die bergbaurechtlichen Konzessionen, in kantonalen Volksabstimmungen 1995 zum ersten Mal und 2002 zum zweiten Mal verworfen. Der Projektant gab darauf den Standort Wellenberg auf. Und seither hat sich nichts getan in puncto SMA-Lager. Beim Hochaktivlager hat die NAGRA ebenfalls einen Entsorgungsnachweis eingereicht 1985. Der wurde aber durch den Bundesrat 1988 als ungenügend erachtet. Und zwar kamen Zweifel auf an einem geeigneten Kristallinstandort. Dieser Entsorgungsnachweis basierte nämlich auf dem Wirtsgestein Kristallin. Der Bundesrat hat dann die Ausdehnung der Untersuchungen auf Sedimentgesteine gefordert. Die Lagra hat daraufhin Untersuchungen begonnen im Opalinuszon des Zürcher Weinlands, auch wieder nach Absprache mit den Behörden, und hat aufgrund dieser Untersuchungen den Entsorgungsnachweis eingereicht. 2002 war das. Und dieser wurde 2006 durch den Bundesrat anerkannt. Gleichzeitig mit dem Entsorgungsnachweis reichte die Lagra 2002 auch einen Antrag ein. Und zwar lautete der Antrag, dass die zukünftigen Untersuchungen für ein Hochaktivlager sich auf das Standortgebiet Zürcher Weinland fokussieren sollten und auf den Opalinuszon. Dieser Antrag wurde durch den Bundesrat abgelehnt. Und ich muss hier vielleicht eine Klammer einfügen. Dieser Antrag war nach dem damaligen Recht, das war noch das alte Atomgesetz, eigentlich folgerichtig. Es wurde immer wieder kritisiert, dass dieser Antrag überhaupt gestellt wurde. Aber die Lagra hatte damals die Federführung und die Verantwortung, einen Standort zu finden. Und deshalb war der Antrag schon verständlich. Aber die Ablehnung hat auch gezeigt, dass der Bundesrat auf die politischen Rufe nach einer breiteren Auswahlmöglichkeit gehört hat. Und nun geschah ein politischer Entscheid. Die Entsorgung soll zügig realisiert werden, das Erste. Die nutznießende Gesellschaft trägt die Verantwortung für die Entsorgung, das Zweite. Und jetzt, was neu ist, es soll ein transparentes und offenes Standortauswahlverfahren durchgeführt werden, das eine echte Auswahl zwischen möglichen Standorten ermöglicht. Der Bund übernimmt die Führungsrolle in der Standortsuche, das ist neu. Die Öffentlichkeit soll mitwirken können und sensible Fragen sollen offen diskutiert werden. Und das ist etwas ganz Wichtiges, denn sensible Fragen sind Fragen wie, was sind die Auswirkungen eines solchen Projektes auf die betroffene Region, auf den Tourismus, auf die Landpreise, auf das Image der Region. Das sind Fragen, die die Bevölkerung in diesen Regionen zentral berührt und wirklich interessiert. Und diese sollen offen und transparent diskutiert werden. Und damit das möglich ist, wurde beschlossen, das Standortauswahlverfahren in einem Sachplan gemäß Raumplanungsgesetz durchzuführen. Sachplan ist ein Verfahren, das im Raumplanungsgesetz schon festgelegt ist, also es besteht bereits. Ist eigentlich ein Planungsinstrument des Bundes und hat in erster Linie zum Zweck, die Raumplanung, die kantonale Raumplanung mit der nationalen Raumplanung zu koordinieren. Es gewährleistet einen frühzeitigen Einbezug der Kantone, des benachbarten Auslands und der Bevölkerung. Es gibt bereits viele Sachpläne. Einige Beispiele sind die folgenden: Sachplan Übertragungsleitungen, der Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, der Sachplan Verkehr oder der Sachplan Militär. Wichtige Merkmale des Sachplans geologische Tiefenlager sind die folgenden. Die Standortwahl soll durch eine schrittweise Einengung in drei Etappen erfolgen, ausgehend von der ganzen Schweiz bis hin zur Standortfindung. Die Sicherheit hat oberste Priorität, das ist unbestritten, aber Kriterien und Aspekte der Raumplanung, der Gesellschaft und der Wirtschaft sollen ebenfalls berücksichtigt und diskutiert werden. Der Bund hat die Federführung, zwar konkret ist das Bundesamt für Energie. Das Verfahren zeichnet sich aus durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Und die Öffentlichkeit kann mitwirken. Und zwar kann sie mitwirken in allen drei Etappen im Rahmen der sogenannten Anhörung und spezifisch in der zweiten Etappe im Rahmen von Partizipationsgremien in den betroffenen Regionen. Der Ablauf ist in diesen drei Etappen ist der folgende. In Etappe 1 werden mögliche geologische Standortgebiete ausgewählt. Und zwar aufgrund sicherheitstechnischer Kriterien, die vorgegeben sind. Also die Bedeutung der sicherheitstechnischen Kriterien ist vorgegeben. Sie sind nicht quantitativ vorgegeben, damit ein ergebnisoffenes Verfahren möglich ist. Wenn wir quantitative Kriterien vorgeben, ist das Verfahren nicht, man muss sich dann konzentrieren auf etwas, beispielsweise auf ein Wirkgestein, nicht mehr möglich. In Etappe 2 werden mindestens 2 mögliche Standorte für jeden Lagertyp, SMA und AAA, ausgewählt. Und in Etappe 3 erfolgt die eigentliche Standortwahl mit Überleitung in die Rahmenbewilligung, die im Kernenergiegesetz festgelegt ist. dass Rahmenbewilligung entspricht, so kann man vergleichen in Deutschland mit der Planfeststellung. Die Entscheide, die während dieses Prozesses gefällt werden, sind die folgenden. Der Bundesrat entscheidet am Ende jeder Etappe. Am Ende von Etappe 1 legt er die geologischen Standortgebiete fest, nach der Überprüfung durch Behörden und Kommissionen. Am Ende von Etappe 2 die jeweils mindestens 2 Standorte, 2 für SMA und 2 für HAA. Und nach Etappe 3 die Standorte SMA und HAA. Er erteilt nach reiflicher Prüfung selbstverständlich die Rahmenbewilligung und diese Rahmenbewilligung untersteht der Genehmigung durch das Parlament. Das ist die Bundesversammlung, das heißt beide Kammern müssen dem zustimmen und diese Genehmigung untersteht dem fakultativen nationalen Referendum. Das heißt, wenn 50.000 Bürger das verlangen, wird eine nationale Volksabstimmung über diese Rahmenbewilligung durchgeführt. Und zum Schluss noch kurz ein Überblick über den Zeitplan. Der Konzeptteil, das heißt das ganze Verfahren, wurde durch einen Bundesratsentscheid am 2. April dieses Jahres beschlossen. Wir erwarten, dass das Ende der Etappe 3 und damit die Erteilung der Rahmenbewilligung durch den Bundesrat, die Genehmigung durch das Parlament und das eventuelle Referendum in rund 10 Jahren erfolgen werden. Darauf folgen Bau- und Betriebsbewilligungsverfahren, natürlich weitere Feldarbeiten. Bau- und Betriebsbewilligung können vor Bundesverwaltungsgericht angefochten werden und auch bis vor Bundesgericht weitergezogen werden. Und in Anbetracht dieser Ungewissheiten auch ist es auch relativ unsicher, wie das mit der Realisierung dann steht. Aber Herr Riotte hatte ganz recht, wenn er sagt, dass im Moment sieht es so aus, dass die früheste Inbetriebnahme des geologischen Tiefenlagers SMA nicht vor 2030 zu erwarten ist und die früheste Inbetriebnahme des geologischen Tiefenlagers für hochaktive Abfälle, also wärmeentwickelnde, nicht vor 2040. Diese Zahlen werden sich in den nächsten Jahren vorläufig nicht ändern, bis wir dann sehen, ob sie sich bestätigen oder eben nicht. Vielen Dank.
Gibt es Verständnisfragen? Okay, nur eine.
Ja, gut, dass Sie das fragen. Ich habe das noch unterlassen. Also die Beobachtungsphase ist zeitlich vom Gesetz her nicht festgelegt. Oder weil eben die Erkenntnisse aus dem Pilotlager müssen reifen und das, man weiß nicht, kann das nicht voraussehen. Ich kann Ihnen nur eines sagen, für die Entsorgungskosten, für den Fonds, muss ja eine gewisse Zeit, eine Idee über den Zeithorizont bestehen, damit man die Kosten abschätzen kann, die in diesen Fonds fließen. Und dort geht man von 50 Jahren aus.
Okay. Eine noch, Verständnisfrage. Gut, dann laut schreien.
Nein, das ist ein nationales Referendum und die 50.000 stammen von der ganzen Schweiz und die Schweiz hat im Moment 7,5 Millionen Einwohner.
Okay, vielen Dank, Herr Banner. Ich freue mich, Herrn Saas vorstellen zu dürfen. Herr Saas wird über die französische Situation berichten. Herr Saas, kommen Sie zu mir hoch, bitte. Herr Saas ist Chemiker und Biologe, hat in der Abteilung Ökologie der Kernforschungsanstalt Cadarache 1965 seine berufliche Laufbahn begonnen und die führte über viele Stufen. Sie waren Laborleiter einer Gruppe für Radioökologie und sind deutlich später Berater des Direktors der Kernforschungsanstalt in Cadarache geworden. gehören einer ganzen Reihe von in Frankreich wichtigen Kommissionen an. Ich nenne hier die Gruppe Permanente de Chez. Das ist eine Kommission, die man ähnlich beschreiben kann wie die neu eingerichtete Entsorgungskommission ESK. Und ja, sind sehr gut vertraut mit den Abläufen, aber auch den Konflikten in Frankreich. Ich freue mich, dass Sie da sind und uns diese Geschichte skizzieren werden.
Danke für die Einführung. Ich will kurz die französische Situation vorstellen. Der Entsorgungsplan für die hochradioaktive Abfälle in Frankreich hat in 1981 begonnen. Der Stand war damals, dass die erste schwachaktive Abfälle im Centre de la Manche entgelagert wurden und in derselben Zeit wurde ein Bau für eine neue Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague geplant, die genannte UBIS 3. Als Realisierungsschritte kann man diese Zeit in drei Schritte erteilen, von 81 bis 91 bis zum Gesetz, dann die 15 vorgesehenen Jahre des Gesetzes, 91 2006, und der letzte Schritt, das zweite Gesetz von 28 Juni 2006 bis zu heute. Der erste Schritt hat begonnen in 81 mit der ersten Kommission Castaing. In diesem Komitee erfolgte die Einteilung der radioaktiven Abfälle in der verschiedenen Klasse, A, B, C, schwach, mittel- und hochradioaktive Abfälle. Und es erfolgten auch weiterhin Festlegungen zur Konditionierung der radioaktiven Abfälle. Da kommt die zweite Kommission Castaing in 83 und in diesem Komitee entfolgen die ersten Festlegungen und Vorgehensweisen hinsichtlich der Zwischenlager und Endlagerung der radioaktiven Abfälle. In diesem Komitee erfolgen auch unter anderem die Vorgaben zur Endlagerung der Klasse 1, die im Centre de la Manche entgelagerte Abfälle, als 0,1 Curie pro Tonne Alpha und zur Konditionierung der mittel- und hochradioaktiven Abfälle, die Anlage von Marcoule, die Verglasung, Bitumisierung und Zementierung kamen in Betrieb seit 1978. Dann kam die erste Kommission Gogel in 85, 87. Das ist ungefähr dieselbe Kommission wie AKN. Und in diesem Komitee wurden Anforderungen an die Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle, die Standort und Konditionierung festgelegt und auch die Kriterien für den Standort. Und diese Kriterien und Regeln gehen später in 91 in das Regelwerk Règle fondamentale de sûreté 1. Die Règle fondamentale de sûreté 3.2f ist schon zweimal revidiert worden und jetzt gibt es zwei Regelwerke. Eine Regelwerke 3.2f für Bühr und ein Guide mit der Anforderung für alle Endlagerungen. 1988, nach dem Vorschlag der Kommission Gogel, wird dann die Trennung von der ANDRA, die Genossenschaft für die Endlagerung von dem CNA, festgelegt. Und die ANDRA beginnt mit der Standortsuche für ein Endlager für die hochradioaktive Abfälle. In 88 kamen die erste Standortuntersuchungen und im Ergebnis wurden vier Standorte durch die Regierung bestätigt. Ein Salzstock in der A, ein Tonstandort in der Aisne-Montcornet, ein Granitstandort und auch ein Schieferstandort in Segré. Das Standortwahlverfahren wird aufgrund einer fehlenden Akzeptanz in der Öffentlichkeit gestoppt. Das weitere Standortauswahlverfahren wird ein Moratorium unterzogen, wie in vielen Ländern. Und Die Regierung hat dann der DPD-Partei beauftragt zu vermitteln mit der Bevölkerung und mit der Behörde. Wir kommen dann zu einem zweiten Schritt. Die Vermittlung von Herrn Bataille kam zu ungefähr 40 Bezirke, freiwillige Bezirke, die sich angemeldet haben für die Standortaussuche, und 4 neue Standorte wurden dann bestätigt von der Regierung, die Mölls, Hodmarn und Gar für die Tongesteine und die Vienne für den Granit. Am 30. Dezember wurde das Gesetz für die Entsorgung der hochaktiven Abfälle, das genannte Gesetz Bataille, abgestimmt, ohne Gegenstimme, das ist ganz wirklich. Und nach dem Inkrafttreten des Bataille-Gesetzes erfolgte ein neuer Start der Standortauswahlverfahrens. In diesem Gesetz stehen wesentliche Forderungen an das Standortauswahlverfahren. Zuerst die Öffentlichkeit der Arbeit und Vertrauensbildung. Betroffene Gemeinden müssen den Untersuchungen zustimmen. Kommt auch die Notwendigkeit von Ausgleich und Ersatzmaßnahmen für betroffene Gemeinden festgestellt. Die Standortsuche für ein Endlager müssen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten eingebettet werden. Insofern ist vorrangig nach einem geeigneten Standort für ein Untergrundlabor zu suchen, erst das Labor, dann, wenn die Ergebnisse günstig sind, das Endlager. Also die freiwillige Gemeinde und Bezirke wissen schon, wenn das Untersuchung günstig ist, dass ein Labor und dann ein Endlager gegründet wird. Dann in dieser Zeit hat dann die Andra mit der Forschung begonnen und da kamen auch dazu mehrere Organisationen, die CNE für die Bewertung der wissenschaftlichen Forschungen und der GWD für die Sicherheitsanforderungen und Kriterien. Diese begleiten und überprüfen die wissenschaftliche Arbeit der Andra im Auftrag der Behörden und der Ministerien. In 1994 kam dann die Auswahl von Bühr. Die Untersuchungsergebnisse der Andra zeigen, dass die Tonstandort Hodmarn-Mölls alle sicherheitstechnischen Anforderungen der RFS erfüllt. Die untersuchte Granitstandort in der Vienne scheitert wegen seiner Mächtigkeit. Da waren Rissen an einem Ort bestehenden Nutzung tiefen Grundwasser. Da war eine Gefahr, dass die radioaktive Nuklide in die Oberfläche konnte. Und letztlich auch wegen einer mangelnden Kenntnis über den Wasserstrom in den Rissen, das fiel dann aus. Die Option einer Granitlagerung wird dann und anders durch Begleitung in Finnland und in Schweden an entsprechenden Projekten weiter erfolgt. In 2004-2005 legt Andra die Machbarkeitsstudie für die Endlagerung von der langlebigen und mittelhochaktiven Abfälleton vor. Diese Machbarkeitsstudie wurde bewertet durch CNE, OECD, NEE, den GBD, die Behörde, das Parlamentarische Office und wird an die Regierung weitergegeben. Dann kommen wir zu dem dritten Schritt. Am 28. Juni 2006 wurde ein neues Gesetz für die Entsorgung aller radioaktiven Abfälle zugestimmt. Da gibt es eine Reversibilität oder eine Rückholbarkeit der Anlagerung. Und die Zeit dieser Rückholbarkeit muss durch das Parlament abgestimmt werden, so wie die Beobachtungsphase auch. Die Termine bis zur Inbetriebnahme der Endlager werden festgelegt und neue Ziele für die Forschung werden auch in diesem Gesetz festgelegt. In 2006 hat Andra eine Forschungsplanung für die Endlagerung dem GBD vorgestellt und er hat ihn bewertet. In 2007 ist ein Entsorgungsplan und das Inventar der Abfälle der Regierung weitergegeben. Und am 1. Juli 2007 ist dann der Betrieb von Untergrundlabor in Buer. Im Juni 2008 ist ein neues Start für ein Endlagerprojekt für Graphit und radiumhaltige Abfälle. Die Graphit haben wir ungefähr 5000 Kubikmeter. Die sind schwachaktive Abfälle, aber mit langlebigen Nuklide C14, Chlor 36 und so weiter. Und die radiumhaltige Abfälle, die kommen von der Kondensatorenindustrie für die Wagen. Und wir bekommen jedes Jahr 5000 Kubikmeter von diesen Monazit-Abfällen und die müssen auch gelagert werden. Und heute fällt der Termin für die freiwillige Gemeinde aus. Ich glaube, es sind mehrere Gemeinden, die sich freiwillig gemeldet haben. Die weiteren Termine für die Endlagerung ist 2009 ein Zwischenlagerungsprogramm, muss noch aufgestellt werden. 2010 ist der Abschlussbericht für die durchgeführten wissenschaftlichen Arbeiten im Untergrundlabor. 2010-12 der Zeitraum für die Planfeststellung des Endlagers. Dieser muss auch durch die CNE, GBD, Behörde und Parlamentsbüro bewertet sein. Dann komme ich zu den nächsten Zeitschritten. 2015 der Zeitraum für die Planstellungsgenehmigung. 2023 der Zeitraum für die Betriebsgenehmigung. In derselben Zeit muss das Parlament die Rückholbarkeit und Beobachtungszeit abstimmen. Und der Betrieb ist geplant für 2025. Als Schlussfolgerung möchte ich gerne Ihnen vorstellen, welche nützlichen Lernen können wir aus diesen Realisierungsschritten ziehen. Zuerst die politische Verfügung, Gesetz, Beschluss, die parlamentarischen Berichte sind unbedingt notwendig, um die Grundlage für Forschungen und Untersuchungen zu schaffen, sowie die neuen Ziele und zukünftige Planung abzustimmen. Zweitens die Erkundungsuntersuchung für potenzielle Endlagerstandorte erfordern die Akzeptanz der Bevölkerung und einen interaktiven Dialog mit den Gemeinden und den verantwortlichen Orten vor. Die Bewertung von unabhängigen Kommissionen wie die CNE, die CLI, die Kommission für Debatte, der GBD, werden das Verfahren und die Realisierungsschritte bestätigen. Aufgrund der großen Forschungs- und der Untersuchungsumfangs und der benötigten Zeit bis zur Inbetriebnahme des Endlagers ist es notwendig, die Erkundungen auf die günstigen Wirtsgesteinen und die eignungshöchsten Endlagerstandorte zu beschränken. Zum Beispiel in Frankreich sind wir von 4 Standorten 2 Wirtsgesteine und jetzt haben wir nur noch die Tonschicht von Buer. Die Realisierungsschritte für die Endlagerung müssen alle Abfälle einbeziehen. Für Endlagerung Graphit und radiumhaltige Abfälle wird ein eigenes Auswahlverfahren durchgeführt. Die Realisierungsschritte für die Endlagerung muss ein wahrscheinlicher und realistische Planung zugrunde legen. Und zum Letzten, die Standorterkundung müssen schrittweise durch Bewertungen, Sicherheitsnachweise und Sicherheitsantwortung begleitet werden. Ich bedanke Sie für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich würde wiederum gerne 2 Verständnisfragen zulassen. Ich habe zu viele Wortmeldungen. Ich nehme die ersten beiden und wir machen nachher eine ausführliche Diskussionsrunde. Herr Messerschmidt, Und dann Sie bitte. Wie bitte? Ja, Herr Sauter. Mikrofon bitte. Nee, er zuerst.
Ja, Messerschmidt, Diplom in der BI-Lüge Danberg. Ich habe eine Frage. Wir sind in Frankreich mit dem Problem umgegangen, dass ja kurzlebige Radionuklide ganz andere Bedeutung bei der Entwarnung haben, also weniger gefährlich als langlebige. Das ist eine Frage. Zum Beispiel Nuklid mit einer Halbwertszeit von einem Jahr ist nach 20 Jahren bis auf ein Millionstel der spezifischen Aktivität.
Okay, vielen Dank.
Ja, unsere Klassifikation ist auf zwei Gründe gemacht worden. Die erste ist die Zeit, die Abklingszeit von einem Jahr, 30 Jahren, mehrere Zeit, von der Aktivität und dann auch noch für die Radiotoxizität. Und dadurch haben wir dann für jede Kategorie eine Standortsuche gemacht und ein Endlager. Zum Beispiel Graphit- und radiumgehaltige Abfälle sind schwache radioaktive Abfälle, aber mit langlebenden Nukliden, C14, Chlor 36, Radium und so weiter. Die sind große Menge und in einem Tiefendlager gibt es zu viel Volumen und man kann sie anders behandeln. Dadurch haben wir jetzt ein neues Projekt.
Gut, ich habe noch eine zweite Nachfrage hier.
Ja, Dieter Sauter, Sie haben es hinbekommen in Frankreich, dass, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 40 Orte sich freiwillig beworben haben für einen Endlagerstandort. Und zweitens, können Sie sich vorstellen, dass Frankreich sich nur auf einen Endlagerstandort von Anfang an bezogen hätte und auch nur auf SARS?
Na, also bei der Vermittlung von Herrn Deputé Partei hat er ungefähr 20 Departements ausgesucht und hat ihnen vorgelegt, dass sie ein günstiges Wirtsgestein haben für eine Endlagerung. Und dadurch haben sie abgestimmt, ob sie freiwillig sind für die Untersuchung oder nicht. Das sind die 40 Standorte. Von diesen 40 wurden 4 Standorte ausgewählt nach erster Untersuchung für weitere Untersuchungen. 3 im Ton und 1 im Granit. Und alle 4 wurden dann untersucht. Es gab eine Bewertung durch die CNE, die Behörden und der GBD, eine Klassifizierung und der erste Standort Bühr wurde dann ausgewählt für weitere Untersuchungen. So ging es mit der Standorten. Okay.
Vielen Dank, Sie waren sehr gut in der Zeit, Herr Salz. Das erleichtert mir jetzt, Ihnen Gordon McCarron etwas entspannter vorzustellen. Gordon McCarron kommt aus Großbritannien, dort von der University of Sussex. Er ist spezialisiert für Fragen der Ökonomie und der Elektrizitätswirtschaft. Hat auch als Berater verschiedene Rollen eingenommen. Eine war für das Department für Handel und Industrie. Sie haben in der jüngeren Vergangenheit einem wichtigen Komitee in Großbritannien vorgesessen, dem Committee on Radioactive Waste Management, was versucht hat, mit auch starker sozialwissenschaftlicher Expertise einen Vorschlag zu unterbreiten, wie man in der Diskussion, die in Großbritannien sehr lange eigentlich nicht geführt wurde, wie entsorgt man den nuklearen Abfall, eine Lösung hinzubekommen, die in einer modernen Industriegesellschaft auf Zustimmung, auf Unterstützung stoßen könnte und da einen sehr spannenden Bericht präsentiert, der aber natürlich durch die Ereignisse der realen politischen Geschichte inzwischen schon in einem neuen Kontext steht. Sie werden bei Gordon McCarron, der Englisch sprechen wird, hier deutsche Folien mitverfolgen können. Das erschien uns als die technisch gute Lösung, um nicht die alle mit Ohrstöpseln versehen zu müssen. Von McCann, thank you that you are here, the floor is open. I'm looking forward.
Good morning, ladies and gentlemen. Let me first apologize for having to speak in English. I hope in a moment there will be slides appearing in German. And if I get out of synchronicity with my slides, somebody will remind me that I'm not in the right place. I come here as somebody who did chair a committee for the British government on radioactive waste management, but I don't do that anymore. I'm an economist by training, and I was in fact retained by the Irish government as an expert witness against the British government on the subject of Sellafield, less than 1 year before the British government appointed me chairman of a committee to report to it, which I think says something about the liberalism of the British political system. We have a long history, as you do in Germany, in not reaching long-term management solutions for radioactive waste. We had a very important, very articulate report in 1976 by a man who's still alive, Lord Flowers, our Royal Commission on Environmental Pollution, which said very plainly that we should not go ahead in the UK with any major commitment to nuclear power without developing a credible route for radioactive waste management. We then spent roughly 20 years in a wide variety of attempts, none of which succeeded, to follow the Flowers recommendations. We decided early on recommendation of another committee that preceded mine, that high-level waste, we define that as heat-generating waste, should be left for 50 years before a decision was taken on its management, and therefore policy entirely surrounded our notion of intermediate-level waste. I'm afraid the classifications are not the same in the UK as elsewhere, but intermediate-level waste means anything that is not heat-generating and not sufficiently low-level to be disposed, as it has been for some time, at a site near Sellafield. After just over 20 years, this process ended in a further failure. NIREX, a company set up by the nuclear industry to manage intermediate-level waste, at a major public inquiry, had its proposals to develop a repository, again near Sellafield in the northwest of England, rejected, both on scientific grounds and on grounds that the process of decision was itself flawed. And that marked the end of what we call in the UK the decide, announce, defend model, in which people get together secretly, make kind of some sort of plan, announce it to the public, and then try to defend it. A former Secretary of State for the Environment, Patrick Jenkin, adds a letter A to DAD and calls it Dada, which I think has a pleasingly absurdist overtone. Decide, announce, defend, abandon. And I think it was clear to the British government after 1997 that that model would no longer work. So, after some delay, the government published a new policy statement in the year 2001 called Managing Radioactive Waste Safely. And one of its big decisions was that a new independent committee would have to be set up to recommend a new policy on waste. In the year 2003, that committee was set up, and I chaired it for 4 years until the year 2007. It had different and new terms of reference compared to all previous processes. It had two major items in the terms of reference that we were given. One was to protect people and the environment, which in a sense was the standard and important scientific criteria. But in addition, there was a second requirement, which was to inspire public confidence. And that was a recognition that the level of trust in the public, not just stakeholders, but in the public, in both the nuclear industry and those parts of government which sponsored the nuclear industry, that level of trust was extremely low. And it was important to embrace a new constituency and start from what was called a blank sheet of paper. We were asked not to have a preconception that geological disposal was necessarily the right way forward. Ever since 1976, it had been assumed that because scientific opinion was and is that geological disposal was, generally speaking, the right way forward, there was no discussion. And our committee was asked to go back and look at all the options that had been credibly looked at by either credible scientists or governments and decide whether or not geological disposal did represent a good way forward. But we had to do a great deal more than that. We had to, as it were, inspire public confidence as well. In our terms of reference, in addition to all intermediate level waste and all high level waste, we were also asked to consider what we should do if it were the case that separated plutonium, uranium, and spent fuel were declared as wastes. They're not declared as wastes at the moment in the UK, but they might be in the future. And so our terms of reference included all these categories of waste. And of course, the fact that we have had a long-term commitment in the UK to the reprocessing of spent fuel has quite substantially complicated the waste management problem by adding many new waste streams to our overall problem. So the quorum process, we are part, quorum still exists, although I'm no longer a member of it. It's part of a new policy-making model. The committee was not a committee of scientific experts in geology, in engineering, and so on. It was drawn very widely. It did include conventional scientific experts, some of whom had spent a lifetime in the nuclear industry. But the committee also included a founder member of Greenpeace UK. It included a number of academics in the social sciences. And to give you one other example, the chair of the Equal Opportunities Commission, a woman whose main speciality was in effectively engaging with the public and engaging in political processes that were designed to generate a level of trust. We were asked to engage with both the public, in other words, those people with no previous alignment or commitment for or against nuclear power, and all the relevant stakeholders. So generating trust in the process was critical, and we had an exhausting process of engagement with the public and stakeholders. We had four distinct rounds of engagement in which we usually went back to the same people to ask them further questions. And it was a commitment that we always had that if we disagreed with people, we would explain clearly why we disagreed with people. We would not simply leave them and contradict what they wanted without any kind of explanation. Because our early attention was to this engagement process and not very much to science, we were very strongly criticized in our first year by the scientific community. The British Academy of Sciences, the Royal Society was among them, which claimed that we were uninterested in science, and we were simply acting as a vehicle for telling the government what the public wanted. That was never true, but because our initial attention was not to science, there were people in the scientific community of a traditional train of thought who felt that we were doing something that really wouldn't work, and we had quite a difficult time. Our public and stakeholder engagement was both deep. It involved deliberation at quite intensive levels. We set up some randomly chosen citizens' panels, four of them across the country. They met three times, and they did a lot of homework as well. And we also did some more wide-ranging and more shallow engagement. We had a major schools project, which involved over 1,000 school students, and we had web-based responses and a wide variety of engagement methods, which I haven't time to talk about today. Science, ethics, and our process. We had early and relatively superficial reviews from experts, from scientists, of 15 main management options. One of them was, of course, launching radioactive waste into space. And the British newspapers had quite a lot of fun at our expense because we had even put it on our list. But we have in the UK a Department of Space Science at the University of Bristol, which is actually very serious about long-term prospects, not immediate prospects. And we were asked to look at all potentially credible options. But there were 15. And we had to do a relatively superficial review of those. And from that review, we developed four main options, which were all variations of geological disposal or long-term but not permanent storage. Later on, we did set up some much more intensive expert scientific panels to review the performance of our main options within basically a multi-criteria decision analysis framework. And we had further reviews of our process from an external science panel and from the Royal Society. It is worth saying that we did a lot of international work in terms of deciding a methodology, and Professor Ortwin Wren, who will be here, I think, this afternoon, if not already, was the person whose so-called cooperative discourse model was one which, without following it exactly, we were most influenced by, and that process was one in which he had a very large element of influence. We also spent a considerable amount of time explicitly discussing issues of ethics. We held early workshops on that subject and discussed with some people who also worked for the Nuclear Energy Agency, for that matter, what were the principles of ethics that would be involved. Principles of justice and liberty were the main ones, and in practice, equity between generations was the main ethical issue which we considered. So we aimed to combine several different kinds of knowledge in our decision process. There was, of course, scientific knowledge which was basic. There was knowledge from ethics, there was knowledge from social science, but also knowledge that we acquired from the public and stakeholders in our engagement with them, and we tried to combine them together. First of all, in a relatively conventional multi-criteria decision analysis, but also what we called a holistic assessment, in which we used our ethical and environmental principles to look at the options as a whole, and not in the relatively more reductionist way that a multi-criteria analysis allows you to do. And the critical issue in the end was the degree of confidence that we had in the long-term safety of geological disposal. Main recommendations, published in July 2006. They were designed to be an integrated package. All these recommendations are, and then governments choose which parts they wish to pick from them, but we tried to make sure they were as integrated as possible. We recommended geological disposal as the right end point for all legacy waste. Not necessarily new build waste, because we didn't consider that. And we also wanted prompt, not phased disposal. But prompt, in a UK context, means in about 100 years, as opposed to up to 300 years, as the model had been put forward by NIREX before that. There would therefore necessarily need to be, second recommendation, robust interim storage for up to 100 years and more. And there are both political and technical reasons for that. But the most important recommendation was not a technical recommendation. It was a political and a process recommendation. It was the notion that implementation should be based on a willingness to participate on the part of those communities that might receive waste, a partnership approach in which it would be possible to try and equalize the balance of power between central authorities and a local community, and particularly important, giving communities a right to withdraw from the process up to a predetermined point if they didn't like the kind of offer that was being made to them. And that, I think, was the most important of our recommendations, and the one that was genuinely novel. The others were, especially to the scientific community, not particularly surprising. Government response was very quick. In October 2006, it basically endorsed all our recommendations and said that it was willing to try the willingness to participate proposal, and launched a new consultation in 2007 on how to implement our proposals. Didn't get many responses because by that time the government had become enthusiastic about building new nuclear power stations. There was another consultation on that subject, and that absorbed most of the energy of people who wanted to respond. There is now a process in which communities can express their interest. They will get financial support, but there is no commitment to accepting waste until a relatively long negotiating process takes place. Let me just quickly finish. The politics of this have become much more confused and difficult. When the committee was set up in 2003, there was no realistic prospect of building new nuclear power stations. We looked only at legacy waste, and we did, I think, develop quite a high degree of social trust. Greenpeace, for example, was willing to participate in the process right through to the end, and that was contrary to its previous stance. But the enthusiasm for new nuclear power after 2005 made the issue much more complex. We separated very clearly the issue of legacy waste from new build waste and said that a community would need to know what it was accepting, how much waste and for how long. There could not be an open-ended commitment to new waste. We also said, very importantly, that although technical issues were broadly the same, you could, of course, put new build waste in the same facility as legacy waste, the ethical, the social, and the political issues were different. It was not compulsory to generate new build waste, but it was compulsory to manage legacy waste. And therefore, you could not, just because there was a technical similarity, regard them as politically the same. The government, in fact, has now rather conflated and confused that distinction. It has now said, well, because it's technically possible, it's going to be necessary to dispose of new build waste in the same facilities as legacy waste. Let me come to my conclusions very briefly, if I can. I think we did establish a degree of public trust in waste management processes, but of course no specific sites are yet involved. There is a serious risk that the question of new build and the waste that comes from it will contaminate the process very substantially. And we now have some early discussion in the last few months in the UK about physically separating the legacy waste issue from the new build waste issue. And it may be that we will propose a repository for legacy waste and move forward on that quickly, and then leave to a separate process and a separate physical site the issue of new build waste, which, as I say, raises different political issues. And I think that's it. Thank you.
Okay, Gordon McCallum, thank you very much for this presentation. So I allow now first some Verständnisfragen an Gordon McCallum. Wir haben einen Übersetzer. Wer nicht auf Englisch fragen möchte, wird übersetzt. Erst Verständnisfragen Gordon McCallum, kleine Zeit, und dann würde ich die Diskussion eröffnen für die drei Länderfälle, aber auch natürlich für Herrn Giotte. Mit dem europäischen, mit dem internationalen Rahmen. Es gibt, war Ihre Wortmeldung eine Verständnisfrage von Gordon McCallum hier? Sie? Ne? Okay. Verständnisfrage von Gordon McCallum hier?
Yes, thank you. My name is Hermann Taubenberger and I've got one question. You said that the disposal of nuclear waste, or before you dispose nuclear waste, you must convince the population, of course, that this can ameliorate their living conditions. This was one point of the discussion to establish these criteria. Yes? Now, how can you possibly ameliorate the living conditions of the population by disposing nuclear waste in their environment?
So, ich habe eine kurze Deutsch übersetzt, aber es geht darum, er hat erwähnt, dass die Entlagerung von radioaktiven Abfällen unter anderem also auch die Lebensbedingungen der Bevölkerung vor Ort beeinflussen können. Und die Frage ist, wie ich das richtig verstanden habe, wie das geschehen kann.
Verbessern
kann, richtig.
Thank you. Clearly the first thing you have to do is to have a judgment of a scientific nature that geological disposal of waste is going to be adequately safe for a very long period into the future. It's of course not true that it is absolutely safe. There is no zero risk option. But I think the clear thing that you would have to do, and that we hope we will do in this process, is to convince people that that level of safety is so great that there is no significant risk to themselves or their children. But in return for taking that burden, then they should negotiate for themselves compensation. We have some precedents in both Sweden and Finland for the kind of compensation that they should be offered for taking on what is still a major national burden and something which, frankly, does still frighten people to a large extent. But clearly, you would have to start from a process in which people would have to be persuaded that geological disposal was adequately safe and represented minimal risk for themselves and all future generations of people in that community.
Möchten Sie es auf Deutsch?
Ja, grundsätzlich sagt der Prinzip muss natürlich die Bevölkerung vor Ort davon überzeugt sein, dass eine Sicherheit besteht bei der Entlagerung. Vor allem natürlich ein, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, aber es muss ein gewisses Vertrauen da sein, dass keine unmittelbare Bedrohung von den eingelagerten Abfällen ausgeht.
Das kann ich noch mal ergänzen. Er hat auch gesagt, dass es
zum Beispiel Finnland und Schweden angedacht. Und da frage ich mich schon, warum kann man die Verhältnisse, die Lebensverhältnisse der Bevölkerung nur dann verbessern, wenn die in Kauf nimmt, nuklearen Müll aufzunehmen? Wenn das Geld da ist, die Lebensverhältnisse der Bevölkerung zu verbessern, sollte man das tun, aber nicht an die so unsinnige Bedingung knüpfen.
The statement says that why should living conditions of people living in any region should only be ameliorated if they accept the repository, and not why should they be ameliorated anyway? So it shouldn't be linked to accepting the repository.
Okay, es gibt jetzt zwei Wortteilungen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt noch relativ stark auf Gordon McCarron ein und eröffnen dann nach diesen beiden Wortmeldungen die Diskussion für die anderen Länder.
Meine Frau, HSK. Mr. McCarron, you said that Corinne came to the conclusion that there are four main options. Probably I missed what these four main options were. Could you repeat this? And you came to the conclusion basically that geological disposal is the sole option remaining of those. But could you imagine that what some of these options may be applicable to other or special kinds of nuclear waste?
Ja, es wird nach den vier Empfehlungen der Kommission gefragt und inwiefern sich diese Empfehlungen auch auf andere Endlageoptionen auswirken könnten.
Let me try and be brief on that subject. The four options were relatively prompt geological disposal within 100 years, phased geological disposal, potentially leaving open repository for up to 300 years before it is sealed, what we called long-term interim storage, storage that might last 100 years or more but was not the end point for the management process. And our fourth option, which we largely discarded after a while, was the on-site disposal of some categories of decommissioning waste. When we asked local communities what they wanted to do with waste and asked them, would you like it left here or transported away, they said, we don't want either. But on the whole, we thought it was possible that on-site disposal of some categories of decommissioning waste might be possible, but in the end we dropped that and concentrated on the three options. We came to the view, to take your second question, that all the categories of radioactive waste in which we were interested, and it was a very wide-ranging variety of waste, could in principle be disposed at the same site. There might need to be different chambers, they might need to be some distance from each other, but it was possible to start from a single site above ground to manage all the categories of waste which we were interested in. And we were convinced that it would be difficult to find more than one site. And so we were hopeful that that was the case, and we were convinced that it was technically possible.
Ja, jetzt muss ich auf einmal vielleicht, also diese drei Empfehlungen bestand einmal darin, erstmal eine prompte zeitnahe Zwischenlage anzustreben, wobei in einem Kontext von 100 Jahren die Rede war, dann einen längeren Zeitraum von vielleicht 300 Jahren anzustreben. Und das dritte, muss jetzt passen, hätte ich gesagt.
Ja, wieder weiter. Oh, sorry, the third option. Prompt geological disposal, phase disposal, long-term interim storage, and then disposal on site of some categories of decommissioning waste.
Und dann Standortzwischenlagerung bei Schädigungsabfällen.
Okay. Zu Gordon McCarron, hier eine Frage. Und dann würde ich auch die anderen Länder gerne mit dir sprechen.
Mein Name ist Susanne von Imhoff, ich komme aus dem Schulandenberg. Ich möchte fragen, Herr McCarron, Sellafield war das beste Beispiel für wissenschaftliche Lügen, Verleugnen und Dinge unter den Teppich kehren. Deswegen ist ja das Vertrauen zusammengebrochen. Ich frage mich, wie stellen Sie sich vor, jetzt in den neuen Prozessen, welche Ergebnisse haben Sie da, dieses Vertrauen wiederzugewinnen, wenn die wissenschaftliche Community offensichtlich sich benachteiligt fühlt und nicht gehört fühlt, weil die Bevölkerung nicht ernst nimmt? Wir haben dasselbe Problem in Deutschland, Und an der Stelle möchte ich wissen, wie wollen Sie umgehen mit Wissenschaftlern, die meinen, es sei eine Geheimsache und die Bevölkerung wäre nicht in der Lage, das zu verstehen?
The lady comes from the Richard Dannenberg region, which is the proposed the region of Borneo, and she asks now that how she said that that the Sellafield was an example of a lot of lying that has been going on and of hiding things under the carpet, and she is wondering how trust is going to be regained, the trust of the population, especially now that scientists feel that they are not taken seriously and are not really represented. How do you think that trust is going to be won back by the government?
Well, briefly, I think it is true that there has been a high degree of deception historically. There is no doubt that in the UK there was a good deal of secrecy and sometimes there were things told that were not true. And therefore the level of mistrust that has existed has a solid basis in previous experience. It's very difficult to know how one can completely re-establish that, but I think it is the case that when you allow a group of citizens to cross-examine, which we did, relevant scientific opinion from a very wide range of sources, you can begin to establish a level of trust in the scientific community, which it will take a long time to manage across big communities. But let me just say finally, it is important to say that if you're dealing only with legacy waste, you have to be able to trust the people who are currently storing the waste above ground. The view that we took was, if it's just legacy waste, the risks to near-term generations from continued above-ground storage was much greater than the risk to far-distant generations of deep geological disposal. And therefore, although there was no zero-risk solution, to be equitable, to be fair between generations, it was better to dispose, because if you keep stuff near the ground for a long time, those risks are much greater. If you're dealing only with legacy waste, different ethical issues arise. If you deal with waste from new build, where there are other alternatives than building nuclear power stations. I'm sorry, it's a long reply. I hope the translator can manage.
Okay, probier's mal. Also Professor McCann hat eingeräumt, dass tatsächlich in der Vergangenheit in Großbritannien nicht immer die Wahrheit gesagt worden ist, in vielen Bereichen auch, und dass das unsere Frauen wohl auch stark erschüttert hat. Er sagt aber auch, dass wenn man sich darauf konzentriert, die Abfälle zu behandeln, die eben jetzt angefallen sind, also was er als Legacy Waste bezeichnet, was in Großbritannien eben alles ist, was bis jetzt da ist, und die Abfälle, die aus den möglichen neu errichteten Anlagen erstmal wieder anfallen werden, beiseite lässt, dass man dann auch den Leuten vertrauen muss, die sich damit jetzt befassen mit dieser Thematik, weil es auch hier ein Generationenproblem gibt, eine Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen, dass man dann eben nicht mehr allzu lange warten kann.
Dass man
Die Frage ist danach, wie man denn mit den kritischen, meine umstrittenen Wissenschaftlern umgeht in diesem Prozess. Kritische, also okay, ja.
Shall I very briefly reply to that last question? It's a very important question. We spent a great deal of time when we set up our expert panels trying to find as much what we called counter expertise as we could. We didn't find a great deal, though we found some. And as far as possible, in an open forum, we got people to expose the nature of their assumptions. And of course, there was not finally agreement. But it should be possible, in my opinion, in the right kind of forum, with people who have no previous alignment, listening to the nature of the arguments, for people to make judgments. Because clearly there are contradictions, and people will have to make up their minds whether or not those scientists who are critical are more credible than those who are not. And one cannot anticipate the outcome of that process. But it's necessary to give a forum to those people, and to have their assumptions and their reasoning exposed to the relevant public.
Also im Rahmen des Committees hat man sich auch sehr bemüht darum, auch kritische Experten zu finden. Man hat nicht viele gefunden, sagt er, aber man hat einige gefunden. Und dann muss man eben diese Meinungen gegenüberstellen, einen Dialog und dann sehen, was dabei rauskommt.
Ich habe jetzt eine Reihe von Wortmeldungen, von denen ich nicht weiß, beziehungsweise von denen ich zum Teil vermute, dass sie sich auf andere Vorträge beziehen. Ich würde auch jetzt nochmal explizit einladen, Herrn Wanner, Herrn Riotte und Herrn Saas anzusprechen. Sie bekommen dann ein Mikrofon. Vielleicht signalisieren Sie mir, wer Sie sind und auf wen Sie sich beziehen. Es gibt hier eine Frage. Herr Frammer, dann gab es hier eine Dame. Sie, genau. Ich hab jetzt vier Wortmeldungen und dann mache ich eine zweite Runde. Vielleicht zwei zusammen. Herr Frammer und... Nein, Herr Frammer.
Mein Name ist Brammer von der GMS. Ich habe sowohl zu Herrn Saas wie auch zu Herrn Wanner eine Anmerkung bzw. eine Frage. Ganz kurz. Herr Wanner hatte ausgeführt, dass die Rahmenbedingung einer Panzerstellung entspricht. Nach meiner Kenntnis und bitte um Bestätigung, wenn das so ist, ist die Grundlage der Rahmenbewilligung die Erkundung von Übertrage. Das ist vielleicht ganz interessant für das Verständnis der nächsten Vorträge, im nächsten Block. Vielleicht eine kurze Bestätigung. Und dann der zweite Punkt zu Herrn Saas. Sie hatten beschrieben, das Auswahlverfahren in der Schweiz zu verschiedenen Standorten, wie das in einzelnen Schritten gelaufen ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher, hat es Erkundungen an den Standorten gegeben oder ist das Verfahren auf der Grundlage der vorhandenen geologischen Informationen durchgeführt worden?
Ja, also grundsätzlich, Sie haben recht, es sind Erkundungen von Obertage, die zur Rahmenbewilligung führen. Bei der Rahmenbewilligung werden festgelegt der Standort, die Abfallarten, die ungefähre Abfallmenge, die reinkommt und der Betreiber. Das sind die hauptsächlichen Punkte, die setzen. Es ist nicht exakt das Planfeststellungsverfahren, aber es ist ungefähr vergleichbar.
Also für die Standortankündigung in der verschiedenen Gemeinden wurden schon im Jahr 1991 vier Kommissionen gegründet auf der jeden Standort. Der Name ist die PLI. Und die hatten die Aufgabe, die Experten einzuladen und so neue Kenntnis bekommen. Die bekamen auch Erkundungen von der CED. Ja, die waren auch übrigens eingeladen für den ersten Bericht der Kommission. Und diese Kommission sind ungefähr 50 Leute, die sich von verschiedenen Vereinen und Ortschaften zusammensetzen unter dem Präfekt. Und die konnten fragen, wie Sie wollen.
Heinz Mittag, Greenpeace, eine Frage an Herrn Riotte. Sie haben gesagt, es geht eigentlich nicht um die technischen Probleme, die seien soweit gelöst, es geht eigentlich um die sozialpolitischen. Wie verkauft man sozusagen eigentlich eine sichere Technologie mit ein paar Leuten, die das im Moment noch nicht verstanden haben, so ein bisschen mit zusätzlichen Anreizen oder besondere Transparenz, die muss ich schon ein bisschen widersprechen. Also wenn man tatsächlich die Erfahrungen der Endlagertechnik in Deutschland sich anguckt, das sind die Erfahrungen, die man im Morsleben in Asse gemacht hat, dann sind das nicht sozusagen politische, sondern es sind tatsächlich physikalisch-mechanische Probleme, die hier sozusagen auftreten, wo Kochen einstürzen, wo Wasser fließt, der Lauge kontaminiert ist. Genauso die Langzeitprognosen, also die Kerntechnik, hat angefangen mit Kernschwäche kann nicht eintreten. Heute ist es Bestandteil der Requirements. Kein einziges deutsches Kraftwerk erfüllt diese Anforderungen an Kernschwäche, bleibt in der Anlage. Das heißt, die Langzeitprognosen haben auch kein Vertrauen. Es ist eine Hochrisikotechnologie, die eigentlich sozusagen nicht beherrscht wird und nur das sozialpolitische Aspekte zu reduzieren. Es geht auch sozusagen nicht technisch ungelöst.
Vielleicht zwei Antworten dazu. Das eine ist zu der Aussage, technisch gelöst ist natürlich allgemein die technische Machbarkeit und schließt, glaube ich, das Verständnis auch mit ein. Und
die sozialpolitische Komponente ist wirklich und ist, das ist der Paradigmenwechsel, wirklich als etwas völlig Separates, Zusätzliches. Also nicht nur die Frage, das technische Wissen, also für jeden klar zu machen, nicht die Frage, die Technik zu diskutieren, sondern einfach als auf die Entscheidungsprozesse hin einzuwirken und für die Entscheidungsprozesse. So, ich glaube, dass die Aussage war von vornherein in dem Verständnis, dass es natürlich technische Einzelfragen gibt, die auch umstritten sind, besonders natürlich auch in jeweiligen bestimmten dann Standorten, aber im Generellen, dass man gesehen hat, die sind wohl lösbar. Vielleicht auch eben lösbar durch Wechsel in der Auslegung und im Design des Endlagers. Und ich denke, das kann man auch heute noch so sehen und bestätigen. Wenn die Amerikaner mit Jagamorten jetzt ins Genehmigungsverfahren gehen, dann ist das sicherlich ein Anzeichen, dass man der Meinung ist, dass alle technischen Probleme, so wie sie zu diesem Zeitpunkt notwendig sind, im Griff sind und beantwortet werden können. Wir werden es sehen. Wir warten 3 Jahre auf die Entscheidung der amerikanischen NRC und dann werden Sie sehen, welche Probleme eben doch noch vielleicht bestehen. Ja.
Entschuldigung, es gibt ganz lang eine Wortmeldung da hinten, die ich übersehen habe.
Ja, vielen Dank. Da wir die Gelegenheit haben, jetzt auch einen Blick auf Deutschland zu richten, durch die, Entschuldigung, mein Name ist Rebecca Harms, ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments und lebe im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Da wir jetzt eine Gelegenheit haben, auch mal mit der internationalen Brille oder aus den Nachbarländern auf Deutschland zu gucken, würde ich von Ihnen gerne wissen, wie Sie eigentlich wahrgenommen haben, den Abbruch der Arbeit des AKM bzw. die Unfähigkeit der Bundesrepublik, diese sehr konstruktive Arbeit, die der Arbeitskreis Endlagerung geleistet hatte, auch in Politik umzusetzen. Wenn ich das richtig erinnere und jetzt auch auf Ihre Berichte anwende, dann ist ja in unseren Nachbarländern ähnliches abgelaufen. Es ist in einigen Ländern zu einer positiven Umsetzung gekommen, in anderen nicht. Aber wie nehmen Sie das wahr, was hier in Deutschland nach Ende des AKM passiert ist?
Ich würde vorschlagen, wahrscheinlich ist die beste Sicht auf das, was in Deutschland passiert, von jeder zu ergrenzen aus der Schweiz.
Soll ich das durchgehen lassen? Ja, ich bin heute mal gnädig.
Ja, gut, ich meine, wir verfolgen natürlich mit Interesse, was geht in unseren Nachbarländern, auch in anderen Ländern. Wir schauen immer, können wir aus den Vorgängen, die wir in anderen Ländern beobachten, für uns etwas lernen. Und unser Hauptinteresse besteht natürlich darin, für uns ein Verfahren durchzusetzen und zu planen und durchzusetzen, das unserer Situation gerecht wird, das unserem politischen System gerecht wird. Und das ist das, was wir in erster Linie tun. Aber wir verfolgen mit Interesse die Vorgänge in anderen Ländern. Das kann ich Ihnen garantieren.
Also wir sind jetzt, vielen Dank für die Antwort, wir sind jetzt am... Sie möchten doch? Okay.
Ich wollte mich nicht verweigern.
Okay, ja.
Nein, ich wollte mich nicht verweigern. Ich denke nur, dass Ihre Erkenntnis etwas detaillierter ist. Ich denke, der AKN-Prozess ist wahrgenommen worden, vielleicht dann doch nicht so im Detail verfolgt, dass da die Wahrnehmung eines Abbruches in dem Sinne ist. Aber ich glaube, im internationalen Vergleich muss man sehen, dass die Prozesse sehr unterschiedlich sind. Und wie wir auch hier gesehen haben, jetzt an der Vorstellung der Historie in Frankreich und in England. Es war nicht immer so, dass es einen klar von allen zugestimmten Prozess gab, der dann auch umgesetzt worden ist. Insofern ist Deutschland in einer Zwischensituation. Das Endlagerprojekt und Startortsuche ist sehr weit fortgeschritten, eben mit der untertägigen Erkundung in Gorleben und auf der anderen Seite ein grüne Wiese AKN-Vorschlag. Und wenn man international guckt, dann gibt es entsprechende Vorschläge und Überlegungen zum Verfahren eigentlich eben nur in Ländern, die aber auch in der praktischen Arbeit ziemlich am Beginn stehen. In Japan oder Korea jetzt am Beispiel eines nicht hochaktiven Abfall, aber untertägigen Lagers. Und da muss man einfach eben auch abwarten, ob das Verfahren als solches sich nicht noch ändern wird.
So, wir sind am Ende der Kaffeepause jetzt im Zeitplan angelangt. Ich lasse jetzt noch 5 kurze Fragen zu und schließe. Ich denke, wir müssen mehrere Themen auch in der Pause weiter diskutieren. Wenn wir jetzt nach hinten gehen, verschießt uns das Programm. Also, die Dame in Schwarz.
Ja, mein Name ist Heike Wiegel vom Verein Aufpassen. Meine Frage richtet sich an Herrn Wanner und Herrn Sass, und zwar zum Thema Rückholbarkeit oder Beobachtungsphase. Für welche Zeiträume rechnen Sie? Das interessiert mich einmal bei der Beobachtungsphase, aber auch bei der Rückholbarkeit. Bitte an Sie.
Ja, die Beobachtungsphase ist zeitlich nicht begrenzt. Also man muss einfach klar feststellen, dass während der Beobachtungsphase ja Daten und Erkenntnisse im Hinblick auf den Verschluss gesammelt werden. Und wie lange das dauert, können wir nicht wissen. Ich glaube, ich habe schon einmal kurz angetönt, dass für die Berechnung der Kosten, das wird ja jetzt gemacht, nicht um diese Fonds zu öffnen, von 50 Jahren Beobachtungsphase ausgegangen wird. Und während dieser Zeit muss natürlich die Rückholung ohne großen Aufwand aufrechterhalten werden. Aber selbst nach dieser Zeit, ich meine, rückholen können Sie die Abfälle auch nach dem Verschluss der Zugänge. Nur der Aufwand ist einfach relativ groß. Ja.
So, jetzt habe ich hier Herrn Bernsdorf. Ja,
also für Frankreich, für das schwachaktives Mittelslager, Endlager ist die Beobachtungszeit 300 Jahre. Das heißt, 10 Abklingszeitperioden für Cäsium und Strontium. Für das Endlager für hochradioaktive Abfälle ist im Gesetz geschrieben, das dürfte nicht über 300 Jahre gehen. Aber das Parlament müsste sich abstimmen über die Zeit für die Rückholbarkeit und die Beobachtungsphase.
Okay. Kurz, dann Sie.
Ja. Mein Name ist Sebas, ich bin kirchlicher Umweltbeauftragter im Kreis Lüchow-Dannenberg. Und wir haben jetzt sowohl von der OECD als auch aus den 3 Ländern im Grunde gehört, dass man überall dort von mehreren Standorten ausgeht, die man vergleicht. Die Untersuchung war sicher unterschiedlich intensiv, aber immerhin. Und mir ist auch aufgefallen, dass in allen genannten Ländern zunächst einmal von einer Rückholbarkeit für einen ziemlich langen Zeitraum ausgegangen wird. Das ist alles fundamental anders als bei uns. Wir konzentrieren uns nur auf das Salz. Das war hier überhaupt nirgends erwähnt. Und im Salz ist die Rückholbarkeit sehr problematisch. Ich sehe also, dass wir bei uns ganz dringenden Nachholbedarf haben, eben auch andere Formationen zu untersuchen und die so weit erstmal voranzubringen, dass man dann beide gleichzeitig, Gorleben und das andere, weiter untersuchen kann und dann wirklich vergleichen kann.
Danke. Okay, das war ein Statement. Mehr? Möchte jemand darauf reagieren? Okay, dann würde ich weitergeben an Herrn Bernsdorf.
Ja, im Laufe so einer Diskussion werden wir... mein Name ist Bernsdorf, ich komme aus Gartow und bin Grundstückseigentümer eben auch über diesen Salzstock, deswegen fundamental betroffen. Die Frage, die ich jetzt stelle, die ist eigentlich schon gestellt worden, geht aber vielleicht noch weiter zurück als die Frage von Rebecca Harms. Wir sind ja 1977 einfach mit dem Standort Gorleben konfrontiert worden und da gab es überhaupt keine Partizipation bei der Frage, kommen auch noch andere Standorte in Frage. Also es gibt zwar jetzt irgendwelche Aussagen, es wären andere Standorte untersucht worden, aber davon hat die Öffentlichkeit nichts mitbekommen. Und ich denke, man kann ja hier offen miteinander reden. Wir wünschen uns das wirklich sehr auch von den internationalen Experten, dass sie sich doch mal äußern zu dieser Art und Weise, wie hier vorgegangen wurde, dass nämlich eben nur ein Standort benannt wurde. Und für mich spricht alles dafür, was von dem, was ich jetzt aus Frankreich, England, der Schweiz gehört habe, dass es also dringend erforderlich ist, diese Partizipation der Bevölkerung einzubeziehen und damit jetzt zu beginnen, aber gut, ich will jetzt meine eigene Meinungsäußerung zurückhalten und Sie einfach nochmal ganz offen fragen, ja, was Sie von diesem Vorgehen halten.
Okay. Einer. Wer macht? Ja, okay.
Ich denke, wir haben in unserem Waste Management Committee bei den Diskussionen über die ganzen Dinge, die im Forum für Stakeholder Confidence gemacht werden, immer die Frage gehabt, wo ist der Level, wo wird angesetzt in der Selektion und in welcher Ebene findet die Diskussion vorher statt? Und da gab es immer ganz klar die Meinung der Amerikaner, jawohl, wir haben auch einen vorher weiten Konsultationsprozess gehabt, der dann eingeengt worden ist, aber der hat auf einer anderen Ebene stattgefunden. Der hat zum Beispiel in den USA sehr früh auf einer rechtlichen Ebene eingefunden, mit gesetzlicher Festlegung des Standortes, was nicht heißt, dass es keine Diskussion vorher gegeben hätte. Und so muss man wohl einfach sehen, dass man diese Frage nicht mit einem allgemeinen internationalen Rezept beantworten kann, sondern sie muss wirklich innerhalb des jeweiligen Rechtssystems und des auch kulturellen Hintergrundes gesehen werden. Sie haben mich gefragt, was ich aus internationaler Sicht davon halte.
Okay. Das kann man ja auch interpretieren. Ich würde mich jetzt gerne an die Damen und Herren halten, die sich seit langem...
Ich kann Ihnen das gerne in der Kaffeepause erzählen.
Genau. Okay, die blonde Dame.
Ja, mein Name ist Andrea Schröder-Ehlers. Ich bin Mitglied im Niedersächsischen Landtag für die SPD-Fraktion. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wir haben gehört, dass es Entscheidungen für Ton gibt, dass in Granit geforscht wird. Gibt es internationale Erkenntnisse über Salz und welche Länder lagern bisher, möchten gerne in Salz einlagern?
Zurzeit gibt es also nur ein Endlager für Salz, für hochaktive Abfälle, Transuran, allerdings nicht wärmeentwickelnde Abfälle in den USA in Betrieb, die sogenannte Waste Isolation Plant. In Ländern, die also konkrete Pläne haben, gibt es kein weiteres Land, was zurzeit sich auf Salz festgelegt hat in einer Standortauswahl.
Noch zwei kurze Fragen, der Herr hier und Herr Tomauske. Und dann würde ich Ihnen die Kaffeepause Sie entlassen wollen. Es gibt so viele Wortmeldungen, es geht leider nicht anders.
Buchner, der Bundesvorsitzende der ÖDP. Ich möchte fragen, was bei Ihnen Langzeitsicherheit heißt. Sie sprechen von technischer Machbarkeit und Sie erinnern sich, dass die Halbwertszeit vom Plutonium 242, das immer im Größenordnungsbereich 100 Kilogramm in jedem Kernkraftwerk vorhanden ist, dass das eine Halbwertszeit von 370.000 Jahren hat. Berechnet man die Radiotoxizität, dann heißt das, 10 Halbwertszeiten müsste das allermindestens von allem Lebenden weggesperrt sein. Schaffen Sie das, wenn Sie sagen, Langzeitsicherheit?
Der Zeitrahmen, der im Allgemeinen in diesem Begriff Langzeitsicherheit untersucht und analysiert wird, ist in der Größenordnung von bis zu 1 Million Jahre mit unterschiedlich restrikten Bedingungen und Intensität der Analyse. Aber in den meisten Programmen geht das also bis in diesen Zeitraum.
Herr Tomauske, wen möchten Sie fragen?
Für einen Standortvergleich, gesteinsübergreifenden Standortvergleich, bedarf es ja der Bewertungskriterien. Wie vergleiche ich wissenschaftlich beispielsweise die Auswirkung einer Löslichkeit von Salz gegenüber Beeinträchtigung im Wärmeverhalten von Ton beispielsweise? Und dass Sie ja nun Kristallin und Ton beide in Ihrem Programm haben. Ich sage mal, in Deutschland haben wir keinen Bewertungsmaßstab, wird gesteinsübergreifend, bislang vom BMU nicht vorgelegt, auch in den Sicherheitsanforderungen nicht enthalten. Kann ich das bei Ihnen nachlesen?
Ja, also Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass in der Schweiz das kristalline Grundgebirge ja bereits einmal mit Zweifeln bedacht, versehen wurde von den Bundesbehörden. Und zwar hat man Zweifel daran gehabt, dass eben geeignete oder genügend große Gesteinskörper von diesem Gestein in der Schweiz vorkommen, die geeignet sind. Das heißt, die von der Struktur her, von der Tektonik her geeignet sind. Und von daher drängt es sich nicht auf, dass wir zum Vornherein eine Bewertungskriterien festlegen, die unter diesen Gesteinen entscheiden, sondern wir gehen völlig ergebnisoffen von allen Kriterien, die eine Rolle spielen, aus. Und wir wissen, dass verschiedene Wertgesteine ganz verschiedene Qualitäten haben. Sie haben verschiedene Stärken, sie haben verschiedene Schwächen. Und deshalb können wir nicht über einen Leisten, alle über einen Leisten schlagen, sondern wir müssen differenziert die Eigenschaften der einzelnen Wertgesteine gegeneinander abwägen. Und das ist eine relativ komplexe Angelegenheit, aber sie muss geführt werden in meinen Augen.
Okay, vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Geduld, dass ich jetzt abbreche. Ich habe zwei wichtige Botschaften. Die Botschaft 1 ist, heute Nachmittag gibt es Arbeitsgruppen, wo viele der Themen, die Sie auch jetzt ansprechen, nochmal vorkommen. Sie haben in Ihrer Tagungsmappe ein rotes Blatt, in dem Sie sich entscheiden müssen, in welche Arbeitsgruppe Sie wollen. Wir haben sehr unterschiedlich große Räume, wir müssen das machen. Geben Sie bitte am Counter den roten Bogen mit Ihrer Präferenz und Ihrem Namen jetzt bis 12 Uhr ab, bis zur Mittagspause ab. Das ist das Erste. Die gute Botschaft ist, Sie haben jetzt 15 Minuten Pause. Sind Sie bitte pünktlich wieder da. Das ist unsere einzige Chance, die Themen gut aufgreifen zu können. Danke.